Dieses
Palmsonntag, und das ist die Erlösung, und damit beginnt die Erlösung. Und dann im Garten Eden begann der Sündenfall, und im Garten Gethsemane hört oder wird die Erlösung entschieden. Dein Wille geschehe, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Du, Erlösung. Heute habe ich ein gutes Thema. Hab keine Angst vor deinen Riesen. Und ich werde nicht nur über die Riesen sprechen, auch über die Zwerge. Die Zwerge sind schlimmer als die Riesen. Ich sage in aller Liebe. Denn die paar Riesen, die kannst du mit der Steinschleuder erledigen. Aber die Zwerge, die verkriechen sich da und. Und ich werde über die Zwerge sprechen. Weißt du, wir haben Hosianna gesungen. Ich werde das Wort Hosianna auslegen, was es bedeutet. Hosianna. Denn zuerst ist Hosianna, Hosianna, und dann ein paar Tage später Kreuze gehen. Dieses Paradoxe, verstehst du? Und du siehst, wie die Leute manipulierbar sind, verführbar sind, wie die Leute so wankelmütig sind, Himmel hoch jauchzen und dann Kreuze gehen. So, hab keine Angst vor deinen Riesen. Das ist nicht das große Problem. Die Zwerge. So. Aber zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Am Mittwoch werden wir das Thema haben, erlebe die göttliche Kraft. Es wird Kraftspeise geben. Vollkornbrot. Erlebe die göttliche Kraft. Die Kraft Gottes wirkt in den Schwachen. In den Schwachen ist sie mächtig. Und Jesus wurde ganz schwach, damit du und ich stark werden können. Erlebe die göttliche Kraft. Karfreitag um 10 Uhr wird der Gottesdienst sein, nicht um 19 Uhr. Um 19 Uhr, da kannst du spazieren gehen. Meistens ist es Karfreitag, ich weiß nicht, was ihr so denkt, aber manchmal denke ich, immer Unwetter kommt, Sonnenfinsternis, Hagel oder Sturm. Ich weiß nicht, wie das Wetter für dich sein wird am Karfreitag. Aber meistens ist es düster, aber deshalb fangen wir morgens an. Ganz herzlich eingeladen, wir werden auch Abendmahl haben miteinander und freuen für das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Und das Thema wird sein, Jesus stirbt als Sieger. Jesus stirbt nicht als Versager. Nicht, dass jemand denkt, dass, guck mal, alle Jünger sind weggelaufen, alle haben ihn in den Stich gelassen. Nein, er stirbt als Sieger. Er tritt die Kälte ganz allein, steht es beim Propheten Hesekiel. Er macht das alles allein, er braucht niemand. Deshalb hat er gesagt, haut ab, versteckt euch, verkriecht euch, lasst diese gehen. Ja, er stirbt als Sieger, nur nebenbei. Am Samstag, meistens ist da nichts los, wenn man denkt, Jesus ist tot, Jesus liegt im Grab. Nein, aber Jesus war nicht im Grab. Weißt du, da hat er mehr gearbeitet als auf dem Kreuz. Er stieg hinab an die untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Der Teufel hat sich gedacht, Karfreitag, jetzt haben wir den gekreuzigt, jetzt ist er weg. Aber was ist passiert? Plötzlich kommt Jesus in die Hölle, bricht die Hölle auf, erlöst die Gefangenen und sagt, du bist frei, du bist frei, du bist frei. Wer will frei werden? Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, in der Hölle, werden gerettet. Ja, auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes, ein Geheimnis. Weißt du, ich beschäftige mich so viele geistliche Themen zurzeit, das treibt mich einfach rum. Der Tod, wir denken, ach, das ist furchtbar, jetzt der Bruder ist gestorben, die Schwester ist gestorben. Nein, du solltest Halleluja sagen, die sind heimgegangen, die sind bei Jesus. Die kämpfen nicht mehr, du musst noch kämpfen, du musst dich noch strampeln, du musst noch dein Bestes geben. Und weil es gar nicht schaffe, ich schaffe es nicht, aber der ist am Ziel. Mich hat begeistert, den Herrnhut beim Graf Zinzendorf in seiner Gemeinde, oder er lebt nicht mehr, aber seine Gemeinde, da finden die Beerdigungen in Weiß statt, nicht in Schwarz. Verstehst du, da darf keiner schwarz kommen, in Weiß. Und denn Erlösung ist was Weißes, nicht was Schwarzes, der Teufel hat gesiegt. Nein, der Herr hat gesiegt, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Die Gefangenen sind frei und wir müssen sterben, das ist der Weg. Gottes, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann entsteht neues Leben und dann Ostern. Sonntag früh, 16. April. 16 ist ja in der Bibel die Zahl des Kampfes, wo Gott kämpft, wo Gott triumphiert, und deshalb 16. April, das ist ein guter Tag. Für mich ist, ihr könnt in der Bibel lesen, wo ihr wollt. Immer Vers 16 ist immer Krieg. Gott kämpft gegen die Welt, Gott kämpft gegen den Teufel, Gott kämpft gegen das Böse, Gott kämpft gegen die Gottlosen. Und hier gesiegt hat der Löwe. Jesus ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Die Welt sieht ihn nicht. Jesus hat sich nicht offenbart den hohen Priestern, dem Pilatus oder Herodes, dass er dem guten Tag noch gesagt hat, oder dem Kaiser von Rom. Nein, er ist seinen Jüngern erschienen. Und zwar am Anfang den Frauen, die am unwürdigsten waren, dem Zeugnis man gar nicht abgenommen hat, denen ist der Herr erschienen. Uns ist der Herr begegnet. Und dann erst nach und nach den Jüngern hintereinander. So, ganz herzlich eingeladen zu diesen Gottesdiensten. Und wir wollen einfach hören, was alles der Herr in dieser Karwoche getan hat. Er hat viel mehr getan, als was wir in Büchern fassen können. Wir können es gar nicht fassen. So, Palmsonntag. Einzug Jesu in Jerusalem, das ist also die Botschaft, aber das ist jetzt nicht meine große Botschaft, sondern ich möchte das Wort Hosianna einfach anschauen. Und dann haben die hohen Priester und Geistlichen gesagt, sag doch deinen Jüngern, die sollen nicht Hosianna rufen. Die sollen nicht den allmächtigen Herrn preisen und sagen, der Messias kommt und dann wedeln und jubeln und so weiter. Aber was sagt der Herr? Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob vorbereitet. Aus dem Mund der Unperfekten, Unvollendeten, aus den Unmündigen, die also nichts zu sagen haben, habe ich mein Lob vorbereitet. Unmündige sehen manchmal besser als die Mündigen, Intelligenten und Gebildeten. Unmündige. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Verstehst du so? Die Unmündigen. Und die Unmündigen haben erkannt, das ist der Messias. Der Hohepriester? Nee. Der wollte damit nichts zu tun haben. Die Gebildeten, die Weisen, die Intelligenten, die Superschlauen. Und so weiter, die sind zu Narren geworden, heißt es in der Bibel. Und das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt zu seinem Lob. Deshalb sei nicht deprimiert, wenn du nicht im Kreis von Durchlauchten bist, verstehst du, privilegiert, Millionären. Wenn du bei den Armen, bei den Schwachen, bei den Gebrechlichen, bei den Kranken bist, denn da ist der Herr zugegen. Der Herr ist bei den Kriminellen, bei den Versagern. Wir denken immer, der Herr ist nur bei den erfolgreichen, starken Leuten. Nein, der Herr ist bei den Nieten. Dort ist der Herr zu finden. Halleluja. Und als sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Auch die Weisen. Guck mal unsere westliche Zivilisation an. Weißt du, wir haben die beste Medizin, die tollste Technik. Wir haben alles perfekt, aber wir sind kränker, wie die Menschen je zuvor waren. Das sind die Wilden, Entschuldigung, Gott segne sie, aber das sind die Wilden noch gesünder. Die Eingeborenen in Afrika, bevor die Zivilisation zu denen kam, die wussten nichts, was Krebs ist. Die wussten nichts, was Tumore sind. Die lebten gesund, die lebten mit der Natur. Die lebten mit der Gnade Gottes, verstehst du, ob sie das verstanden haben oder nicht, ist es egal. Aber auf jeden Fall, viele Krankheiten, was wir heute haben, haben sie gar nicht gekannt. Sich gar nicht damit abgegeben. Und die Eingeborenen sind Überlebenskünstler. Geh du mal in den Urwald und überleb mal. Verstehst du? Aber das sind diese Menschen. Sie haben so vieles überlebt. Nicht die Starken überleben die Katastrophe, sondern die Schwachen. Schau, die ganzen Saurier sind ausgestorben, als die Katastrophe kam. Und nur das Geschmeiß, die Ratten, die Mäuse, das ganze Käferzeug, die haben es überlebt. Nicht die Starken. Und ich sage euch eine große Wahrheit. Nicht die Starken werden übrig bleiben, wenn Deutschland untergeht. Die Schwachen, die Armen. Denn Gott hat auch in Israel, als Israel abgeführt wurde in der Gefangenschaft, und da blieb ein armes, schwaches Volk übrig. Und die sind heute die Palästinenser, die in Israel geblieben sind. Die anderen sind alle abgehauen. Die wurden vertrieben, verjagt. Aber die sind dort geblieben. Die Saurier haben nicht überlebt. Halleluja. Die haben nicht überlebt, aber das Kleine. Die Schwachen, die Gebrechlichen. So, hab keine Angst. Hab keine Angst vor Riesen, aber hab auch keine Angst vor den kleinen Zwergen. Ich möchte einfach Mut machen, mach dich bereit, einfach für diese Botschaft. Weißt du, viele Christen haben Angst vor den Dämonen, vor den Teufelchen. Dämonen sind Teufelchen, kleine Teufelchen. Der Teufel ist der Riese. So, sie haben Angst vor den Teufelchen. Weißt du, in dem Moment, wo du nicht an Gott glaubst, und Gott vertraust und in Gott bist, wirst du Angst kriegen und wirst laufen und wirst gejagt und niemand jagt dich. So, wenn du nicht an diese Dämonen glaubst und so weiter, dann haben sie keine Macht an dir. Deshalb, ich möchte dir den Glauben wegnehmen, den Glauben an den Teufel, an die Dämonen, an die unreinen Geister und so weiter, dass du sie gar nicht beachtest. Ignoriere sie. Und wenn du jemanden ignorierst, das ist für die Mächtigen furchtbar. Also mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben und so weiter. Wenn du sie nicht beachtest. Und Glaube ist, was den Unterschied macht. Glaube ist, was der Unterschied macht. Die Dämonen können nichts ausrichten bei dir, wenn du nicht an ihnen und an sie glaubst. Können nichts ausrichten. Die können nichts ausrichten, wenn du ihnen keine Aufmerksamkeit gibst. Und jetzt bitte halte ich fest, was ich sage. Weder Gott noch der Teufel können etwas tun, wenn du nicht glaubst. Weder Gott noch der Teufel. Auch Gott ist ohnmächtig, wenn du nicht an ihn glaubst. Wegen ihres Unglaubens konnte Jesus in Nazareth nichts tun. Also, der Glaube entscheidet bei Gott und dem Teufel, ob was passiert oder nicht. Nur der Glaube und nur durch den Glauben. Entweder du lebst oder du stirbst. Aber du hast zwei Möglichkeiten. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Immer wieder. Dein Glaube hat dir geholfen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Glaubenssache verstehen, was der Glaube wirklich ist. Und nur der wirkt und der wird aktiv, dem du Recht gibst. Gott oder dem Teufel. Auf wem du ja das Ohr schenkst, deine Aufmerksamkeit, wem du erlaubst und genehmigst und grünes Licht in deinem Leben gibst. Ja, der Teufel, du siehst, er ist so gefährlich, hartes Pflaster. Vergiss die Welt und glaub an dich selbst, glaub an Gott. Und du wirst merken, was mit deinem Leben passiert. Der Mensch ist neutral, also er entscheidet. Er gibt an und vor, was passiert. Genauso wie jetzt die Partei, die hier in Deutschland regiert, die kann nicht regieren, wenn du der nicht die Stimme gibst. Gibst du ihr die Stimme, dann kommt sie an die Macht. Selbst wenn sie die Juden sind. Verstehst du? Deine Stimme ist ausschlaggebend. Deine Zustimmung. Die Partei wird dich regieren, der deine Stimme bekommt. Und deshalb Gott oder Teufel. Und ich möchte Gott meine Stimme geben. Das Kreuzchen bei Gott abgeben. Bei Jesus Christus, beim Heiligen Geist. Ihm zustimmen. Und allem anderen, diesem negativen Pessimismus, möchte ich nicht zustimmen. So, ich will dich mit dieser Botschaft heute dich einfach runterholen von diesem hohen Ross der Einbildung. Ja, ich kann nichts dagegen, ich bin machtlos. Guck mal, der Teufel ist so mächtig. Oder, aber Gott ist nicht mächtig. Wir haben so schön gesungen, Gott ist mächtig an diesem Ort. Der ist nur hier mächtig, wenn wir daran glauben, dass er mächtig ist. Sonst ist er unmächtig. Sonst sind die Engel unmächtig. Sonst sind die Heiligen ohnmächtig. Sonst können sie gar nichts tun. Und ich will dir etwas von der Gnade Gottes erklären. Die Gnade Gottes, die Gott mir irgendwo im Lauf meines Dienstes geschenkt hat. Beides, Gott und der Teufel, sind Außerirdische. Gott und der Teufel sind beides Außerirdische. Die haben in dieser Welt eigentlich nichts zu suchen. Entschuldigung. Auch wenn Gott der Schöpfer ist und der Teufel der Verderber dieser Welt ist. Aber sie haben nichts zu suchen, es sei denn, wir geben die Stimme diesen dunklen Mächten. Es sei denn, wir erklären ihnen den Krieg und sagen, nein, ich will damit nichts wieder zu tun haben. Widersteh dem Teufel fest im Glauben, heißt es wieder. Auch wieder in seinem Bewusstsein. Oben da in der Luft, irgendwo im Universum, tobt ein mächtiger Krieg. Gott und der Teufel, die liegen im Clinch. Und jetzt, der, den du anbetest, den du verehrst, dem du Recht gibst, der bekommt auch hier Recht. Und dann, dein Wille geschehe, wie im Vater unser gebetet wird. Und sie existieren nur hier in unserem Leben, in dieser Welt, wenn wir ihnen Amen sagen. So sei es. Du hast Recht, du bist es. Weißt du, Teufel austreiben ist ganz einfach. Hör auf, an ihn zu glauben. Gib mir nicht Recht. Etwas, weißt du, was du zustimmst, das ist mächtig, egal was. Gott oder Teufel. Du bist eine Welt für dich, du bist neutral und um dich tobt dieser Kampf. Und wenn du sagst, Jesus, dann siegt er. Und dann sagst, Dämonen, dann kommen die Geister wieder. Und die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. Hab nicht nur der Goethe gesagt, aber das ist wirklich so. Die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. Das sind die Gedanken. Und wenn du Nein sagst, dann zieht der Teufel ab. Schau Jesus an. Als Jesus versucht wurde in der Wüste, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Und dann hat der Teufel ihn in Ruhe gelassen. Wenn du anfängst, Gott anzubeten, Gott zu verehren, Gott Recht zu geben, einfach für Gott in die Hände zu klatschen, selbst wenn du nicht viel kannst, Gott bekommt Recht und Jesus wird siegen. Und der Heilige Geist wird seinen Weg haben. Und wir müssen zwischen den beiden uns entscheiden. Du kannst nicht neutral bleiben. Du musst dich entweder für Gott entscheiden oder für den Teufel. Und wir müssen alle zur Wahl. Und wir müssen wählen. Horch, Gott hat uns freien Willen gegeben. Du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Wer dein Freund sein will und soll und darf. Wem du vertrauen möchtest. Wer über dich das Sagen hat. Wer dein Leben kontrollieren darf. Deine Finanzen, deine Gesundheit. Und die Bibel sagt immer wieder, du sagst es. Weißt du, sagst es, dafür bist du bist für das begeistert. Und für das du begeistert bist, das bestimmt dein Leben. Gesundheit oder Krankheit. So wie die Bibel sagt, Macht liegt auf deiner Zunge, Leben oder Tod. Wir bestimmen die Dinge, wenn wir die Herrschaft geben. Ich kann nichts und niemand beherrschen, es sei denn, du erlaubst es, dass dich jemand beherrscht. Deine Haltung, deine Einstellung bestimmt deinen Weg. Du bestimmst deine Entwicklung. Du bestimmst das Ziel. Du bestimmst deine Ewigkeit. Bei Gott oder Teufel. Wir entscheiden uns, wo wir uns betten. Wem wir unser Leben, unsere Ewigkeit überlassen. Wir sind und werden bedroht, entweder von den Riesen oder von den Zwergen. Entweder dieser Goliath. Der Goliath hat nur triumphiert, indem er so groß war. Das war ein Waschlappen, dieser Mann. Das war nur aufgeblasen. Aber einen Wasserkopf hat er gehabt, einen Wasserbauch hat er gehabt. Und was weiß ich, was er noch alles aus Wasser gehabt hat. Verstehst du, nur ein kleiner Kieselstein vom Bach bringt ihn um. Gott hat dir den freien Willen gegeben. Und jetzt müssen wir daran arbeiten. Wer bestimmt mein Leben? Wir werden bedroht von Zwergen. Und zwar falschen Zwergen. Wir werden bedroht und ich werde den Beweis antreten. Weißt du, der Teufel arbeitet entweder als Drache oder als Schlange. Der Drache, wenn der Drache kommt vor dir und so weiter, wenn der steht, so stehst aufgeblasen, dann fällst du in die Knie. Und die Schlange, die zischt nur. Wir werden bedroht. Wir werden, einer ist von beiden, entweder der dominiert oder der andere manipuliert. Wir werden bedroht, weißt du, die Schlange schleimt. Und zischt, ist das nicht gut anzusehen? Schmeckt das nicht gut? Du, das macht klug sogar. Und der Mensch will klug werden. Aber der wusste gar nicht, Gott hat ihm eine Klugheit bereits gegeben. Ich denke nur an Adam, der steht im Paradies und er guckt das an, das ist ein Löwe, das ist ein Tiger, das ist ein Wolf. Der hat den Tieren Namen gegeben und die heißen bis heute noch so. Und er erkannte die Tiere und er gab den Tieren den Namen. Er hat die Weisheit gehabt. Aber er war nicht zufrieden, er dachte, er müsste noch mehr wissen. Lass dich nicht verführen. Gott gibt dir die Weisheit, die du brauchst für dein tägliches Leben. Nur nebenbei, die Kinder Israel sind auf dem Weg ins gelobte Land. Sie hatten eine ganze Menge Probleme unterwegs, vor allem mit der Versorgung. Es gab so viele Engpässe, es gab kein Brot plötzlich, kein Wasser mehr da. Probleme gibt es genug im Leben, genug auch in unserem Leben. Wir haben genug Versorgungsprobleme. Die Rente reicht nicht. Das Geld reicht nicht. Und mein Einkommen reicht nicht. Verstehst du? So vieles reicht nicht aus. Aber Gott hat gesagt, ich will dich versorgen. Du sollst keinen Mangel haben. Der Herr ist mein Hirte. Verstehst du? Das sind die Psalmen. Und wenn du daran glaubst, dass der Herr dein Hirte ist, dann kannst du weiter beten. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon im finstern Tal wandere, dich kann nichts erschrecken. Fürchte ich kein Unglück. Weißt du? Angst kommt nur durchs Denken. Wenn du der Angst recht gibst, dann zitterst du. Ich weiß von meinem persönlichen Leben, als Bub musste ich immer mal im Keller runtergehen. Und bei uns gab es im Keller nicht nur Katzen, sondern auch Mäuse. Und was weiß ich noch, vielleicht was anderes auch noch, Spinnen. Und mein Vater hat gesagt, du gehst und holst. Habe ich gesagt, Papa, aber ich habe Angst. Nein, du gehst, dann pfeifst, dann singst. Und dann klatscht in die Hände. Und dann bin ich runter, sobald ich da eingetreten bin, habe ich in die Hände geklatscht und plötzlich habe ich meine Ruhe gehabt. Dann habe ich angefangen, was weiß ich, zu singen, irgendein Wanderlied. Und dann bin ich die Treppe runter und habe das geholt, was ich wollte. Und als ich rauskam, war ich froh. Du, Angst ist eine Einbildung, hat etwas mit Glauben zu tun. Und das sind Dämonen. Denn genauso wie Friede und Freude ist auch eine Sache des Glaubens. Nur nebenbei. Probleme sind da, Schwierigkeiten sind da, kannst dagegen nichts machen. Und wenn du Christ bist, wirst du noch mehr Schwierigkeiten haben, denn wir haben ja doppelt. Wir haben nicht nur mit Fleisch zu kämpfen, sondern auch mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Puh, das wird bei uns noch bunter als bei den gewöhnlichen Menschen. So, die Israeliten, sie hatten Angst. Sie haben, als sie kurz vor dem gelobten Land waren, hören sie von riesen, mächtigen Leuten, starken Leuten, intelligenten Leuten. Wir können nicht rein ins gelobte Land. Und diese Angst haben sich eingebildet. Außer dieser 12, die draußen waren und das Land erkundigt haben, hat von denen auch keiner den Riesen gesehen. Nur von der Beschreibung. Das sind große Menschen, 1,90 Meter, 2 Meter groß. Oder, weißt du, so richtig Nordmannen. So stark und rüstig, rote Haare, Sommersprossen. Ja, und dann plötzlich stellen sie sich vor, der Riese, oh, dieser mächtige Mann. Und sie haben alles bekommen. Wir können dich nicht rein ins gelobte Land. Wir möchten wieder zurückgehen zu dem Pharao. Und ich sagte eine große Wahrheit. Weißt du, um den Menschen Mut zu nehmen, zu rauben, da muss man nur etwas Negatives erzählen. Pass auf, eine Seuche geht rum. Pestilenz. Jetzt ist Ebola ausgebrochen. Oder jetzt ist das ausgebrochen. Und schon decken sie sich ein mit Medikamente und gehen nicht mehr aus dem Haus. Eine kleine Mücke kann einen ganz großen Elefanten zum Heulen bringen. Eine kleine Mücke. Denk drüber nach. Da muss es nicht viel sein. Diese kleine Mücke. Wir betrachten die ganze Zeit jetzt, den Monat April habe ich mir vorgenommen, mit dem Elia ein bisschen zu beschäftigen. Ich mag den Elia. Denn der Elia ist so ein Mensch wie wir, wie du und ich. So ein ganz einfacher Mensch. Und jetzt mit diesem Hosianna, mit diesem gelobt sei Jesus Christus, verstehst du, was wir da so gerne hochpreisen, Hosianna. Aber was das ist wirklich? Der Elia kommt aus seinem Versteck raus und sagt dem Obadja, du kündige mich bei dem König Ahab an, ich will den sehen, ich will mit ihm sprechen, wir haben noch ein Techtelmechtel miteinander. Also sag's, kündige mich an. Und der Obadja war ein gottesfürchtiger Mann, aber er war ein Angsthase, hat Hasenfüße gehabt. Ja, weißt du, er war unterwegs, er sollte den Elia ausfindig machen, wo steckt dieser Mann? Und jetzt stellt sich der Elia ihm in den Weg und sagt, Obadja, kündige mich an. Aber ich habe Angst, der sucht nach dir. Und wenn ich dich ankündige und sage, wo du bist und so weiter, bin ich tot. Zwerge. Obadja war ein Zwerg, obwohl er gottesfürchtig war. Da sagt der Herr zum Elia, Elia, hab keine Angst, ich habe noch 7000, die ihre Knie von dem Baal nicht gebeugt haben. Eine riesige Zahl, 7000. Aber das waren alles Zwerge, Angsthasen, Feiglinge. Eine schöne Anzahl, aber die waren alle im Untergrund. Ich will über diese Menschen im Untergrund sprechen heute ein bisschen. Die machen uns manchmal große Probleme. Ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus, ja. Die 7000 sind nicht eingeknickt. Aber sie wollten ihr Fell retten. Weißt du, wir leben so die Stillen im Lande. Wir fallen nicht auf, wir machen unsere Arbeit, wir gehen ins Geschäft. Und was ich zu Hause privat mache, das ist mein Bier. Meine Sache. So, sie haben beim Götzendienst nicht mitgemacht. Wenn sie dann Heil gerufen haben, haben sie die Hand irgendwo festgehalten, also getan, als ob. Weißt du, im Dritten Reich, ich hab so viele Zeugnisse von Menschen gehört. Weißt du, wir haben nicht Heil gerufen. Dann haben wir uns irgendwo festgehalten oder irgendwie die Hand nicht hochgekriegt. Feiglinge, die haben nicht widersprochen dem Adolf Hitler, den Nazis und so weiter. Sie sind nicht aufgestanden. Und auch hier diese 7000 sind nicht aufgestanden für Gott. Sie waren gute Mitläufer. Sie haben ihre Arbeit verrichtet, ihre Steuern bezahlt. Sie wussten das Richtige, aber sie taten nicht das Richtige. Zwerge. 7000 Zwerge gibt's in Israel. Elia, ich habe noch 7. Er denkt nämlich, er ist allein übrig geblieben. Ich bin der Einzige. Aber Gott sagt, nein, es sind noch 7000. Aber wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Sie taten nichts, was ihre Situation entsprach. Sie haben nicht protestiert. Sie haben nicht dem Ahab widerstanden oder widersprochen. Oder irgendwie gesagt, Ahab, das ist nicht richtig. Ich sehe, was ihr da macht. Das ist verkehrt. Raus mit dir. Die haben das Weib nicht zum Fenster rausgeschmissen, bis nachher dieser Jehu kam. Sie fielen nicht auf wie die übrigen. Also, ja, die Masse. Sie haben mitgemacht, mitgelaufen. Sie haben sich angepasst. Und die Zwerge sind angepasste Menschen, angepasste Christen, angepasste Pfingstler, angepasste Charismatiker. Weißt du, so im Stillen. Ja, ich bete auch in Zungen. Aber nur in meinem Hauskreis. Ich werde nicht vergessen, wir haben ein Seminar, oder Richard Kriese, ein Sprecher vom Evangeliumsrundfunk, hat bei uns in Heilbronn evangelisiert. Und dann sagt er, also wir möchten nicht, dass irgendjemand hier eine Zeltmission in anderen Zungen betet. Wenn jemand in Zungen beten möchte, soll er zu Hause. Ich bete auch in Zungen, sagte Richard Kriese. Er ist nicht mehr beim Evangeliumsrundfunk, aber er war ein Sprecher im Evangeliumsrundfunk, ein toller Evangelist. Ich mache das in meinem eigenen Hauskreis privat, und was ich privat mache, das geht niemand was an. Zwerge, Gott segne sie. So, sie sind nicht auf die Barrikaden gegangen, sie sind nicht in Verruf dass sie gesagt haben, Pfingstler, Schwärmer, Phantasten, Verrückte, Ausgeflippte. Verstehst du? Sie haben mitgemacht, zu Hause, da haben sie getanzt und gewackelt. Sie wissen die biblische Wahrheit und sie tun die Lüge trotzdem weiter. Unterdrücken, unterschlagen. Viele evangelische Pfarrer trauen Homosexuelle. Ich weiß, ich habe Probleme bekommen, weil ich einfach zwei Homosexuellen, zwei Schwulen abgesagt habe. Die wollen unbedingt von mir getraut werden. Vielleicht war es mir eine Falle. Aber ich sage, ich traue keine Homosexuelle, ich traue alle anderen, aber keine Schwule. Und dann haben sie in der Zeitung ganz groß geschrieben, Pastor Matthäus, das ist gegen die Schwule. Bin ich auch, weil es in der Bibel steht, Römer 1. Schon seit 2000 Jahren ist das ein Fakt, nicht erst seit der Bundesregierung an der Macht ist oder die Grünen regieren. Aber ich habe Schwierigkeiten bekommen, Morddrohungen sogar, was weiß ich, was alles da passiert ist. Die Kirche weiß, dass Krieg Sünde ist, aber sie segnen dennoch die Waffen. Verstehst du? Die Franzosen, Christen, die französische Kirche segnet die Waffen der Franzosen, die Deutschen segnen die Waffen der Deutschen und jetzt kämpfen sie. Welcher Gott wird siegen? Verstehst du? Ja. Und sie wissen ganz genau, in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Es ist nicht nur für Mord und Verbrechen. Mord bleibt Mord. Dann segnen sie fleißig die Waffen, unterstützen die Regierung, schicken die Leute in den Tod. Christen. Die Kirche. Und du musst aufpassen, zu welcher Kirche du gehörst, in welcher Kirche du hingehst. Christen wissen, man soll mit den Ungläubigen, den Feinden Gottes nicht paktieren, sitzen nicht da, wo die Spötter sitzen, aber was machen die? Die schwelgen dort. Vorneweg, die Baalspriester, die Pfaffen, die sind vorneweg. Sie lassen Moslems in unser Land, finanzieren die Moscheen, unterstützen und sie sagen, wir müssen ja die Flüchtlinge aufnehmen. Gewiss, wir sind für Flüchtlinge und wir nehmen Flüchtlinge auf, aber nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Muss man fragen, welche Flüchtlinge es ist und nicht nur aus einer bestimmten Region. Guck mal, Saudi-Arabien, so ein großes Land, die könnten dort Lager bauen und vieles andere mehr. Die nehmen ihre Moslems nicht. Nein, die wollen Europa islamisieren. Und unsere Kirchenleute, katholisch oder evangelisch, die segnen die Leute, gehen mit ihnen zusammen, sind die größten Heuchler. Als die beiden Bischöfe, katholische, evangelische Bischöfe, in Jerusalem waren, am Tempelberg, haben sie ihre Kreuze weggemacht. Verstehst du, damit niemand sieht die Kreuze, denn Moslems können kein Kreuz ausstehen. Das ist ein Verbrechen für sie und so weiter. Das ist ein Zeichen für das Christentum. Die haben ihre Kreuze in der Tasche gesteckt. Aber hier, da tragen sie das Kreuz ganz groß auf dem Ranzen. Ja, ich sage es nur, sind Heuchler. Das waren damals diese Heuchler beim Ahab und der Isabel. Man kann nicht Gott und dem Kaiser dienen. Man kann nicht Gott und dem Teufel dienen. Man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Wir müssen uns entscheiden, wen, auf welche Seite wir stehen müssen. Das ist Sache des Glaubens, meiner persönlichen Einstellung. Und mit solchen Leuten ist nicht das Reich Gottes zu bauen. Auch nicht Israel damals, das Volk Gottes. Elia wusste ganz genau, mit diesen Helden werden die nicht die Schlacht gewinnen. Da wird nichts Großes passieren. Das sind Zwerge. Sie gehörten, diese 7000 gehörten auch dazu, zu dieser schweigenden Mehrheit. Und Elia klagt vor Gott und sagt, mein Gott, ich bin allein übrig geblieben. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich habe noch 7000. Aber das sind alles Feiglinge. Alles Feiglinge. Gottesfürchtige Menschen. Aber sie sind Flüchtlinge, Feiglinge. Sie outen sich nicht. Und du weißt, es ist schwer, sich zu outen. Wenn du dich outest, kriegst du eins aufs Maul. Verstehst du, du sagst, ich bin ein Christ. Was wollen Sie da? Verstehst du? Du musst nur in dein Geschäft, in deine Firma zum Mittagstisch die Hände falten und sagen, lieber Heiland, segne diese Speise. Schon allein da bist du dann ein Frommer. Ich weiß, wie es was mir ist passiert. Bei 10.000 Leuten, bei der Firma MAN, als ich dort gearbeitet habe, ich habe gesagt, wenn ich irgendwo anfange, ich werde meinen Glauben bekennen. Ich will kein Feigling sein. Ich will nicht missionieren. Das werde ich auch tun. Aber ich werde ganz anders missioniert. Ich werde mit meinem Leben missionieren. Ich habe am Tisch meine Hände gefaltet, gebetet. Dann kommt mein Kumpel, der neben mir an der Maschine steht, der sagt, Herr Matthäus, wissen Sie, ein Frommer ist bei uns in der Firma. Ein Frommer. Und er sagt, ich wollte meinen Bruder kennen. Wer ist das? Der sagt, das weiß ich nicht, aber ein Gerücht geht hier, ein Frommer ist bei uns. Und das war ich. Steht er daneben. Meine Frau, ich habe nur die Hände gefaltet. Dann habe ich das nächste Mal gedacht, ich werde euch missionieren, Burschen. Ich werde euch Jesus erzählen. Und dann habe ich die Schicht gewechselt oder Urlaub genommen, ich weiß nicht wie. Dann habe ich die Schicht gewechselt und dann haben wir dem Ausgangstor, wo die Leute alle raus mussten, meine Kollegen und Kumpels raus mussten, habe ich ein Schild gemalt, Jesus Christus lebt. Dann stand ich da und dann habe mein Kumpel, das habe ich gar nicht gewusst, dass du so überzeugt bist von deinem Glauben. Dass du so fanatisch bist. Jetzt weiß die ganze Firma, dass du das bist. Wir müssen unsere Farbe bekennen. Und weißt du, ich habe den Herrn genug verleugnet in meinem Leben. Genug verleugnet. Immer so unterdrückt. Ich habe mich benommen wie ein Christ. Aber ich habe nichts von Christus bekannt. Dann habe ich vom Wetter geredet oder von sonst was. Das Thema gleich gewechselt. Ich weiß, es ist nicht leicht. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. War lang genug Zwerg. Und lang genug, Gläubige in der Gemeinde, Feste gesungen. Und mitgemacht, gottesfürchtige Menschen leiden als Feiglinge. Weißt du, von den anderen weiß man nicht, was sind sie. Aber wahre Kinder Gottes, sie bekennen ihr Glauben, sie leben für Jesus. Schau, wie dieser Elia. Aber all die anderen Scheinheiligen sind verschwunden von der Bildfläche. Die sind da, 7000 noch davon. Und dann muss ich, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt muss ich Elia 18 Monate sich bei der Witwe verstecken. Bei einer Frau verstecken. Damit niemand ihn sucht, damit auch die 7000 ihn nicht finden. Bei einer Witwe sich verstecken. Sogar, vor den Scheinheiligen sich verstecken. Von den Frommen sich verstecken. Denn, er hat einen Auftrag gehabt. Elia ist nicht einmal vor den 7000 sicher. Vor diesen Verrätern. Da könnte bestimmt ein Judas dabei sein. Elia kann niemand mehr trauen. Und Geschwister, genau das ist es. Riesen und Zwerge. Und da musst du jetzt zwischendrin lesen, erleben. Weißt du, die Halberlösten sind gefährlicher als die Riesen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, heißt es einmal in der Bibel. Und das ist wunderbar. Gut, dass ich das weiß, wenn er brüllt. Aber gefährlich wird es, wenn der Teufel nicht mehr brüllt, der Löwe nicht mehr brüllt. Dann ist es gefährlich. Wenn ich weiß, Stasi, KGB, SS, verstehst du, da weiß ich, diese Leute sind gefährlich, wenn die da anmarschieren. Aber wenn die nur auf Pantoffeln sich anschleichen und ich nicht mehr weiß, ist das ein echter oder nicht? Ist das ein wahrer? Kann ich ihm vertrauen? Und in der Bibel heißt es, in der letzten Zeit werden Menschen Verräter sein. Ganz schlimm. Und jetzt musst du hier wachsen und stark werden und durchschauen, dass du die Perlen nicht vor die Säue wirfst, dass du klug bist, dass du dich bei der Witwe versteckst, wer das auch immer ist. Eigentlich ist es ein Verbrechen. Elia sollte die Witwen betreuen und sie ernähren, sie versorgen als Mann. Aber da muss sogar die Witwe den Propheten versorgen. Muss vorstellen. Katastrophe. Obwohl 7000 da sind, aber das sind alles nur Hasenfüßler. Selbst der Obadja, ein Minister, hat Angst, Elia beim Ahab anzumelden. Er hat Angst um sein Leben. Überleg einmal, lies mal diese Geschichte von diesem Obadja. Elia muss sich selbst ankündigen und sagen, ich gehe morgen, ob du sagst oder nicht sagst, ich werde morgen beim Ahab erscheinen. Um Himmels Willen. Ja. Auch Jesus ist nicht besser gegangen. Auch Jesus ist nicht besser gegangen. Auf dem Berg der Verklärung kommen sie runter. Moses und Elia sind dabei und sie unterhalten sich über den Ausgang der Dinge. Und dann reden die Frommen unten, da irgendwo im Tal, Markus 9, Vers 11, und sie fragten ihn und sagten und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Der Elia war auf dem Berg. Der Elia hat geweissagt. Und dann außerdem sagt Jesus, der Elia ist schon da gewesen durch Johannes den Täufer, der das Reich Gottes angekündigt hat, tut Buße und lasst euch taufen. Und da sind eine ganze Menge Leute rausgekommen. Jetzt hört zu ein bisschen. Nein, wir kommen nachher zum Hosianna. Die sind rausgekommen und auch die Juden von Jerusalem, ganz Jerusalem kam raus und will sich taufen lassen. Und ein paar Tage später, ein paar Jahre später schreien sie, kreuzige ihn, dieselben, die getauft wurden. Die getauften Juden, kreuzige ihn, da waren bestimmt welche, die von Jerusalem dabei waren am Jordan und sich taufen ließen und fromm getan haben. Obwohl so viele Juden getauft wurden, haben sie den Johannes nicht verschont. Und so hat sich kein einziger Jude eingesetzt, das ist mein Bruder, der hat mich getauft. In der Endzeit kannst du dich auf niemanden verlassen. Da kannst du nur dich auf Gott verlassen. Auf die Wahrheit verlassen, was der allmächtige Gott wirklich dir gegeben hat, dir offenbart hat, dir gezeigt hat. Auf den kannst du dich verlassen und alles andere kannst du vergessen. Und das will gelernt sein. Deshalb sind wir hier in der Gemeinde, in diesen Gottesdiensten. Ich predige euch nicht irgendwie ein leichtes, sanftes Evangelium. Nein, ich möchte die Wahrheit sagen. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Im chinesischen Meer, da marschiert jetzt die amerikanische Armee mit Flotten, Flugzeugen und so weiter. Dort bahnt sich ein Krieg. Hier in Syrien schießen sie Raketen ab, zerstören Flughäfen. Weißt du, wir haben gedacht, jetzt der Trump, der bringt Ordnung, ein bisschen an, was anderes. Amerika ist groß, interessiert sich für Amerika. Nein, Verbrecher bleiben Verbrecher in aller Liebe. Kriegstreiber bleiben Kriegstreiber, denn da verdienen sie was. Man muss die Wirtschaft ankurbeln durch den Krieg und was auch immer ist. Aber da hat hier beim Johannes den Täufer hat sich niemand eingesetzt. Kein einziger ist aufgestanden und hat gesagt, ja, der Bruder war treu, der hat den Willen Gottes getan dort am Jordan. Kopf weg. Fertig. Und die waren auch die Stillen im Lande. Die haben gebetet für den Johannes. Aber ich sage dir eines, das Beten allein genügt nicht. Bete und arbeite, tu was. Wo waren die Massen, die großen Scharen, die dort am Jordan einmal standen? Wo waren diese Frommen? Ist es nicht traurig, wie viele Zwerge im Volk Gottes gibt? Wo sind die Riesen? Wirklich die göttlichen Helden, die aufstehen, Mut haben und zum Herrn gehen und für den Herrn arbeiten. Markus 9, Vers 13 nochmals. Elia ist schon gekommen und sie taten mit ihm, was sie wollten. Sie taten mit ihm, was sie wollten. Elia ist schon gekommen. Diener Gottes, die Gott treu sind, sie haben es nicht einfach. Sie haben es nicht einfach. Jesus wusste, was ihm blühte. Band und Leiden und Schwierigkeiten erwarten ihn. Da muss er kein großer Prophet sein. Er wusste, die Menschen, die schreien Hosianna, Hosianna. Und eine Woche später kreuzige ihn. Die gleichen Mäuler. Glaubt doch nicht, dass er an das Volk gewesen ist oder ausgetauscht worden wäre. Nein, die wurden aufgehetzt. Auch seine Jünger haben fast alle ihn verlassen. Die Massen. Wo sind sie denn heute, oder damals meine ich, am Palmsonntag, wo sind sie, die Hosianna gerufen haben? Wo sind sie? Wo sind sie, die für Jesus aufgetreten sind, die eine Eingabe beim Pilatus gemacht haben, die dem hohen Priester widersprochen haben, nein, das ist ein guter Mann, der hat keine Fliege was getan. Das ist das Schicksal der Helden Gottes. Du bist von lauter Zwerge umgeben. Und die müssen... Jeder Gläubige muss allein seine Sache mit Gott durchstehen. Sie müssen allein ihren Weg gehen. Sie können sich niemand anvertrauen, sich auf niemanden verlassen. Dann bist du nämlich verlassen, wenn du dich auf Menschen verlässt. Ja, der wird für mich sprechen. Ich denke nur an eine kleine Geschichte. Als Roger, ein farbiger Bruder von unserer Gemeinde, abgeschoben werden sollte, er und seine Frau, haben wir beim Innenminister protestiert, eine kleine Gruppe, dann hat der Tagesspiegel geschrieben, ein paar Fromme setzen sich für diesen Farbigen ein, dass er hier bleiben darf. Und ich bin froh, dass Roger hier geblieben ist. Der war uns ein Segen. Wir haben Kirchenasyl ihm gegeben. Verstehst du, und seine Frau irgendwo fortgeschafft. Und dann haben sie gesagt, wenn sie nicht sagen, wo die Frau ist, die sollte abgeschoben werden, dann werden wir sie in Zwangshaft nehmen. Verstehst du? Ich weiß, wovon ich rede. Und wo sind da die ganzen frommen Brüder und Schwestern gewesen? Die konnte suchen. An einer Hand abzählen unter Umständen. Und da war nur ein kleiner Haufe, der dort beim Innenminister gesungen haben, lassen Sie! Und der Roger war im Gefängnis und waren furchtbare Zustände. Könnt ihr euch im Tagesspiegel noch nachlesen und nachbestellen. Und da steht alles drin, wie der behandelt worden ist. Verstehst du? Wie der letzte Dreck. Und das war mein Bruder. Das war mein Bruder. Ich habe ihn lieb geworden, ein Kind Gottes. Verstehst du, da spielt die Hautfarbe keine große Rolle. Und dann machen sich so Christen lustig, da setzt sich für Flüchtlinge ein. Ich setze mich für Flüchtlinge ein. Ich habe schon viele Flüchtlinge rausgeholt und Flüchtlinge geholfen, die echte Flüchtlinge waren, aus welchem Grund auch immer. So, da wo sind die, die mit auf die Barrikaden gehen? Ich hätte mir gewünscht, da wären noch viele von anderen Gemeinden auch auf die Barrikaden gegangen. Denn er war nicht Mitglied unserer Gemeinde. Oder ich denke, andere Leute, die in Probleme kamen, Schwierigkeiten kamen, da wurde ein Kind vom Kindergarten abgeholt, weil das Kind sagte, bei mir sind die Teufel ausgetrieben worden. Verstehst du? Und da ist niemand oder kaum jemand auf die Barrikaden gegangen. Für die Mutter, die ihr Kind nur, ja, dir nichts, mir nichts verloren hat und kämpfen musste, wie ein Löwe. Es ist hart, aber wahr. Hart, aber wahr. Weißt du, du musst lernen, allein für deinen Gott, für deinen Glauben zu stehen und nicht auf die Riesen schauen und nicht auf die Zwerge. Nicht auf die Riesen und nicht auf die Zwerge. Du hast einen Auftrag. Das ist das Schicksal der Gläubigen. Du wirst von allen verlassen. Du musst allein die Kälte treten. Allein kämpfen. Allein dich durchboxen. Ich sag dir ganz bewusst, allein. Gewiss, wir stehen zusammen als Geschwister und arbeiten zusammen. Aber du musst aufhören, ja, der betet für mich. Das weiß ich gar nicht, ob er für mich betet. Der sagt es nur so. Verstehst du? Und tut das auch so. Und in der Urgemeinde war es genauso. Wenn du einen Auftrag hast von Gott, eine Offenbarung von ihm und so weiter, weißt du, dann sind die Leute, dann lassen sie sich fallen wie heiße Kartoffeln. Da wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nicht uns in Schwierigkeiten bringen. Stephanus, überleg einmal, ein Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geistes wird gesteinigt. Wo sind die Brüder und die Schwestern? Wo ist die Familie Gottes? Wo sind sie? Ein Herz und eine Seele. Zwerge sind sie alle. Wenn Schwierigkeiten kommen, keiner möchte verfolgt werden, keiner möchte in Bedrängnis hineingeraten. Schau dir Paulus, liest er den zweiten Korintherbrief, der sagt, ich bin unter falsche Brüder geraten. Was war das? Er schreibt, sie haben mich alle verlassen, bin allein übrig im Gefängnis, nur ein paar Mitarbeiter sind mit ihnen mitgegangen. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 10, ein ganz eifriger Mann, Demas hat die Welt lieb gewonnen, ist abgefallen, ist nicht mehr dabei, ist ein Zwerg geworden. Das ist er weg. Demas will mit Jesus nichts, mit dem Paulus nichts mehr zu tun haben. Paulus schreibt weiter, 2. Korinther 4, Vers 9. Wir leiden Verfolgung und wir werden verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das ist der Glaube. Wir lernen, stark zu werden. Elia ist durch die Verlassenheit, diese Einsamkeit, für das Versteck, wo er da war, stark geworden, weil der Herr ihm zur Seite stand. So wie beim Paulus. Heute Nacht war der Herr bei mir. Heute Nacht sprach Gott mit mir. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen den Herrn und keinen Riesen und keinen Zwerg. Und schon nicht eine Menge von Zwergen. Verstehst du? Die Menge macht es nicht. Weil der Herr ihm zur Seite stand, ihm Kraft gab und so weiter, konnte er am Leben weiterbleiben. Wir verzagten am Leben, da war niemand da. In seiner Not hatte Paulus erlebt, nur Gott ist doch da. Und das ist die ganze Karwoche als Thema. Nur Gott stand ihm bei. Mein Gott, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht die Hände des Petrus und auch nicht in die Hände des Johannes und auch nicht in die Hände von dem und dem. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das will gelernt sein. Das ist die Karwoche. Das ist das Thema der Karwoche. Elia ist schon da. Ist schon gekommen. Und sie taten mit ihm, was sie wollten. Wenn du ernsthaft Gott dienst, dann tobt um dich herum die Hölle. Glaub mir das. Dann tobt die Hölle. Dann ist der Teufel los. Und wisse, der Teufel kommt nicht zu dir persönlich. Ich bin der Herr Luzifer. Vergiss es. So kommt der Teufel nicht. Er kommt auch nicht als eine Maske oder ein Fratze. Er kommt gar nicht so. Weißt du, was der Teufel macht? Er benutzt Menschen. Menschen, die nicht mit Gott persönlich leben, die keine Verbindung zu Gott haben. Der reitet die Menschen und hetzt die Menschen auf. Sagt ihnen, kreuzigt ihn, gib Barabbas uns frei. Der Teufel kommt nicht selbst. Er kommt nicht persönlich. Das kann er gar nicht. Weißt du, er ist ein dummer Geist. Entschuldigung, aber das ist er. Der kommt nicht persönlich, aber er schickt andere. Hetzt andere gegen dich auf. Er wirkt durch Menschen. Er benutzt Menschen, die er bedienen kann, die gottlos sind. Und die benutzt er, die Gottlosen oder die Halberlösten. Und das ist das Schlimmste, Halberlöste. In, weißt du, die versuchen, dich zu Fall zu bringen. Ja, hast du das nicht gesehen? Hast du das nicht gehört? Hast du das nicht gemerkt? Und dann lassen sie dich im Stich. Verstehst du, erst schwören sie die Treue hoch und heilig. Und dann hast du sie gesehen. Siehst nur noch die Fersen. Ja. Lassen sich plötzlich im Stich, diese ganzen Zwerge. Die tauchen unter, verkriechen sich. Oder sie dienen dem Feind sogar noch. Ja. Weißt du, der Teufel kann gut existieren, weil er dumme genug findet. Wenn die Leute würden, die Frommen, die Gläubigen aufhören würden, Kirchensteuer zu zahlen, wäre die Kirche heute schon längst bankrott. Glaub mir das. Die wären schon längst bankrott. Aber nur dank der Dummen, die aus der Kirche nicht austreten wollen, die, ja, die zahlen weiter und unterstützen Ungläubige. Und, ja, ich muss in der Kirche bleiben, wegen Beerdigung. Du, ich sag dir eines, ein Redner beerdigt dich besser als mancher Pfaff. Verstehst? Der sagt was Schönes, doch Persönliches. Weißt du, die Pfarrer, die verpassen manchmal sogar die Beerdigung. Ich weiß das, wovon ich spreche. Oder wegen der Trauung. Weißt du, du kannst, dein Vater, deine Mutter kann gesegnet, dich segnen. Und du musst nicht unbedingt die Kirche haben. Oder Kindertaufe. Alles nur Bluff und Augenwischerei. Aber die Christen zahlen Kirchensteuer. Und sie lecken dem Feind die Stiefeln. So wie Obadja. Er dient dem bösen König Ahab. Der geht dort im Ministerium ein und aus. Sie distanzieren sich nicht. Trennen sich nicht und sagen, wollen wir damit nichts zu tun? Wir treten aus der Kirche aus. Nein, sie verstecken sich. Ich bin evangelisch. Und noch, weißt du, was mich ganz traurig macht? Wir haben so viel, Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, wenn ich so sage, viele blöde Christen. Die sind geistgetauft, haben sich taufen lassen und dann treten sie in der katholische Kirche ein, evangelische Kirche ein. Verstehst du, weil sie denken, ja, ich brauche eine Kirche, jetzt bin ich christlich. Aber die sind dort auch nicht mündig. Verstehst du, jeder, der sich tauft, hat mit der Kirche gebrochen, der sich groß erwachsen taufen lässt. Die wissen bloß nicht. Und die natürlich sind froh, da kommen jetzt so viel zurück wieder. Sie distanzieren sich nicht, sonst sind es Zwerge. Feiglinge. Entschuldigung. Und in der Bibel heißt es, in der Endzeit werden so viele Weichlinge und Feiglinge sein. Also Zwergleins. Warum ich das sage? Am Palmsonntag. Das wird ganz bewusst. Weißt du, die verhindern nicht den Todesurteil an Jesus Christus. Sind Mitläufer. Begeistert. Weißt du, dann verdammen sie all die, die ernst im Glauben sind. Und Gott dienen. Und manchmal springen sie sogar dir ins Gesicht, wenn du sagst, du dienst Gott, du vertraust dem Herrn. Die Zwerge, die dir die Treue und die Liebe versprechen. Weißt du, wenn die merken, ich kann mich hier bei denen nicht mehr profilieren. Verstehst du? Aber die, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Das ist durchweg. Die, denen du dienst, denen du Hilfe anbietest, die distanzieren sich von dir. Wir haben genug Zwerge. In den 25, 30 Jahren, wo ich hier in Berlin bin, habe ich so viele Zwerge gesehen. Puh, verstehst du? Ich könnte sie alle anmalen und einen Hut geben, damit sie ein bisschen größer aussehen. So die Zwerge, ja. Die gehen woanders, hüpfen und tanzen und springen, wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Sie halten nichts von dir. Wenn es ihnen dreckig geht, verstehst du, dann rennen sie zu einem Geistheiler, irgendwo nach in die Ukraine fahren sie und dann kommen sie zurück, besessen, belastet, vom Teufel, ja, verführt, verdorben. Wir haben solche Leute ständig, nicht nur in der Ukraine, die laufen auch hier so rum. Weißt du, ich kenne solche Spezies. Und die lassen dich dann allein abstrampeln, du bemühst dich, hast gearbeitet, gebetet. Ich habe schon so manche Weihnachten versaut. Verstehst du, weil jemand da Schwierigkeiten hat oder Probleme hatte, verstehst du, und dann mich davor eingesetzt, begleite die Person, behüte, dass sie sich nicht umbringt. Und was ist passiert? Am Schluss, auf Wiedersehen. Verstehst du, auf Wiedersehen. Weißt du, dann hast du sie gesehen. Wenn es ihnen wieder gut geht, dann geben sie, das war für mich der größte Schock. Ich gehe von Stuttgart nach Heilbronn, ziehe um, dann kommt eine Frau, macht mir einen Besuch, die habe ich fast nicht mehr gekannt, sind schon eine Weile her gewesen, ein paar Jahre her gewesen. Sie kommt zurück und sie möchte mir die Bibel zurückgeben, die ich ihr gegeben habe bei ihrer Bekehrung. ich habe jetzt alles, was ich brauche. Aber weißt du, was für Kampf ich zuerst hatte? Ein ganzes Jahr lang geht sie nach vorne. Pastor, bet mit mir. Ich habe Krebs. Ich muss operiert werden. Ich werde bald sterben. Ich habe mit ihr gebetet. Und da ist nichts passiert. Und weißt du, was ich erlebt habe? Dass sogar Leute in der Gemeinde gesprochen haben. Weißt du, der Pastor betet für die Leute. Und mit dieser Frau besonders ist bei jedem Altarruf vorne. Als Erste gleich. Und die wird nicht geheilt. Die hat keine Vollmacht. Verstehst du, es tut mir leid. Es war der autofreie Sonntag. Ich weiß es noch wie heute. Gehe ich runter mit meiner Bibel unterm Arm. Und habe gesagt, lieber Gott, ich mache einen Deal mit dir jetzt. Ich werde vom Sieg predigen. Ich bin voll Glauben. Ich weiß, du kannst Wunder wirken und du wirkst Wunder. Und die Frau wird wieder nach vorne kommen, wenn ich Altarruf mache. Und genau so war es. Ich habe gepredigt und ich habe Gott einen Deal gemacht. Wenn du diese Frau nicht heilst, kündige ich dir. Ich will nicht mehr ein Mann sein, der keine Vollmacht hat, keine Autorität hat. Ich bete schon ein ganzes Jahr für diese Frau und da passiert gar nichts. Da kommt nach vorne. Und dann kommt nach vorne und da werde ich erinnert wieder an meinen Deal mit Gott, an unsere Abmachung. Ich habe gesagt, Gott, jetzt bist du dran. Wenn du die Frau nicht heilst, such dir einen anderen Prediger. Ich werde hier nicht mehr weitermachen. Denn ich möchte nicht Lügner sein oder Heuchler sein oder einer sein, der keine Vollmacht, keine Autorität hat. Und das ist gewesen und legt die Hände auf. Die Frau ist an der Stelle geheilt worden. Und du würdest sagen, Halleluja! Ich sage, pfui Teufel. Das war der schrecklichste Tag, den die Frau je erlebt hat. Von diesem Tag war sie zum letzten Mal im Gottesdienst. Und hat mir dann die Bibel nach 3-4 Jahren zurückgegeben, die ich ihr geschenkt habe bei ihrer Bekehrung. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Das sind die Zwerge. Und mit solchen Helden wird das Reich Gottes nicht gebaut, meine Lieben. Wird nicht gebaut. So, auch beim Heiland war es so. Ich will, dass du das Wort Hosianna verstehst. Dann wirst du nicht mehr so laut singen. Und dann wirst du nicht mehr so hingegeben singen. Versteh das richtig, was es bedeutet. Es muss Hosianna bleiben bis ans Ende deines Lebens. Dass du nicht mehr die Meinung wechselst, wenn da so irgendjemand kommt und dir was anderes einsuggeriert und einredet. Wenn du enttäuscht wirst, wenn Gott nicht dein Gebet erhört. Weißt du, dass du immer sagst, Hosianna, 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 Hosianna oder Halleluja. Verstehst du? Aber ich kenne Christen. Ich habe mal einen Evangelisten bei mir gehabt, der hat bei mir ein Beispiel gebracht. Samuel Fuhrer, der lebt nicht mehr, er ist beim Heiland aus der Schweiz. Und hat mir bei uns in der Gemeinde eine Geschichte erzählt. Und dann war es so eine Schwester, die saß da und immer, Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja. Das ging doch dem Pastor so auf die Nerven. Er hat gesagt, lieber Gott, stopf doch ihr das Maul. Stopf doch ihr das Maul. Und dann ist eine Schwester bedient und verschüttet Kaffee. Und dann sagt sie, das ist ein Fleck im Kleid. Dann sagt er, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Da hat sie geflucht, ist aufgestanden, kannst nicht aufpassen. Du blöde Kuh. Das alles hat sie da gesagt, verstehst du, zu dem Mädel. Da ist nicht mehr Halleluja. Du siehst die ganzen Halleluja-Schreier, die kannst du auf den Mond schießen. Und die ganzen Hosianna-Schreier. Wenn es Probleme kommt. Wenn du in den Problemen immer noch Hosianna rufst, Halleluja, dann ist es richtig. Dann ist es echt. Dann ist es vom Herzen. Dann ist es aus dem Heiligen Geist. Dann ist okay. Aber nur am Sonntag, Palmsonntag. Was ist am Karfreitag, wenn der Heiland am Kreuz hängt? Was ist dann? Ist da auch noch Hosianna? Oh, Hosianna, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Denk drüber nach. Was ist im Verhör? Markus 9, Vers 13 nochmals. Elia ist schon gekommen, er ist da. Beim Johannes den Täufer, bei Jesus. Sie taten mit ihm, was sie wollten. Und das ist das Los der echten, wahren Diener Gottes, der wahren Kinder Gottes. Ich sage dir die Wahrheit, ich möchte dich präparieren. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, als Gemeinde, als Kind Gottes. Da, wo du wohnst, wo du arbeitest, auf deinem Arbeitsplatz. Weißt du, echte Kinder Gottes, die lernen. Die lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Weißt du, egal was da passiert, die sagen immer, Hosianna, danke Jesus, preis dem Herrn. Das ist es. Permanent. Oh, jetzt liegst du auf dem Operationstisch, jetzt wird skalpiert, auch da noch, Hosianna. Und ich sag dir, da wird der Doktor die Nerven verlieren. Da wird er nochmals eine Portion mehr von Lachgas geben. Ja, Hosianna. Sie taten mit ihm, was sie wollten. Verstehst du jetzt? Guck mal, die spuckten Jesus ins Gesicht. Und das waren nicht irgendwelche fremde Leute, das waren Leute, die von Jesus vielleicht geheilt, gesegnet worden sind, vielleicht sein Brot gegessen haben. Bei den 5000 wären schon ein paar Hanseln dabei gewesen. Ich rede so negativ über diese Leute. Das sind Zwerge. David, weißt du, David wollte mit Feiglingen nichts zu tun haben. Lies mal von David. Der hat gesagt, ein Feigling kommt nicht in meine Nähe. Unser Herr Jesus Christus will auch nicht mit Feiglingen was zu tun haben. Die Gemeinde Jesu, die er eines Tages abholen wird oder abgeholt wird, die wird nur von Überwindern bestehen. Die Gemeinde Jesu besteht aus Überwindern, nicht aus Zwergen. Verstehst du, was es bedeutet, warum der liebe Gott keine Mitarbeiter mehr findet, keine treuen Zeugen mehr findet? Sie taten mit ihm, was sie wollten. Sie, ja, haben Schindluder getrieben in den Kindern Gottes. Als Josef Hitchcock hier war, weißt du, ich kenne seine Geschichte, könnt im Internet seine Geschichte nachlesen, was seine wahre Geschichte ist, dass er sich gesagt hat, ich will kein Pastor werden. Ich mache alles, aber kein Pastor. Ich möchte kein Pastor werden. Denn ich habe gesehen, was mit meinem Vater, hat er erzählt hier, getrieben, gemacht worden ist. Ich will kein Pastor werden. Ich habe auch meinen Kindern nicht geraten, geht nicht in geistlichen Dienst. Ich habe sie lieb, ich weiß, dass sie Gott dienen, aber ich weiß diesen Stress, den Menschen ausgesetzt sind, weißt du, die Gott dienen, was mit ihnen passiert. Und Hitchcock hat es erlebt, wie es sein Vater hier niedergemacht worden ist. Und er war in keiner Pfingstgemeinde, der war in einer konservativen, altorthodoxen Gemeinde. Verstehst du, also keine Schwärmerei. Und da hat er schon die Hölle durchgemacht, das Leben schwer gemacht und so weiter. Und das wollte er sich selbst nicht antun. Obadja sollte den Elia ankündigen beim Ahab. Weißt du, er selbst war zu feige. Weißt du, Elia, Bruder, ich habe dich geliebt, aber ich weiß nicht, ich traue mir das nicht. Da bin ich um den Kopf kürzer. Er hatte Angst gehabt um seinen Job. Und so viele Menschen haben um ihren Job Angst. Angst um ihre Anstellung, Angst um ihren Gehalt, Angst um ihre Arbeit. Wenn sie korrekt sind. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart in der Gemeinde gehabt. Der war Maler oder Malergeselle, hat an einer Baustelle gearbeitet und irgendwo wird so viel geklaut wie auf der Baustelle. Und dann sagt sein Chef zu ihm, da sind jetzt Fliesen gekommen, lad diese Fliesen von der an der Firma, die dort auf der Baustelle arbeitet, lad sie auf meinen Lastwagen auf. Dann sagt er, ich bin Christ und ich werde nicht aufladen. Dann sagt er, sie sind gekündigt. Sie sind gekündigt. Der war arbeitslos. Verstehst du, ich werde nicht stehlen. Laden Sie auf, wenn Sie wollen, aber ich werde es nicht machen. Du weißt so, was es geht, wenn du Christ wirst, deinen Glauben ernst machst. Und hier muss auch Elia jetzt lernen. Und jetzt lernt er noch etwas. Und das müssen auch wir lernen. Ich bin nicht der Chef vom Obadja. Ich kann nicht dem Obadja befehlen. Der Obadja untersteht dem Ahab, nicht mir. Ich unterstehe Gott. Aber der Obadja, über den habe ich keine Herrschaft. Und ich sage dir eines, du kannst über andere Leute nicht kommen, die dir nicht befehlen. Die musst du laufen lassen. Die musst du machen lassen. Die musst du, ja, ihren Weg gehen lassen. Obadja ist ein Angestellter von Ahab, einem gottlosen König, der rausgehen soll aus diesem Dienst, aus diesem Ministerium. Der arme Obadja, er glaubt im Ernst. Aber und in Wirklichkeit, er glaubt wirklich, aber er ist feige, ein Zwerg. Ich traue mir nicht, ich kann das nicht. Er würde Gott gerne dienen, aber er hat Angst um seinen Job, um seine Stellung, sein Gehalt. Er betreute die Pferde, sammelte überall im Land Heu für die Pferde von Ahab, für seine Rennpferde. Alles Abgötterei, oder er dient, aber Elia ist nicht der Chef vom Obadja. Du bist nicht der Chef von deinem Bruder, deiner Schwester, deiner Mutter, deinem Vater. Du kannst sie nicht befehlen, hör auf damit oder mach das und dies. Nein. Und da siehst du, du musst lernen, stark im Herrn zu sein. Du sagst, gibst Anweisungen, gibst einen Tipp, aber was das auch immer ist. Viele Menschen in der Gemeinde Jesu sind wie Obadja. Sie fürchten den Herrn, lieben den Herrn. Ja, aber vor Menschen haben sie Angst. Denn die Gemeinde Jesu würde heute anders aussehen, wenn es keine Zwerge geben würde. Keine Feiglinge geben würde. Es sind alles Menschenknechte, denen nur ums Ansehen geht, um ihre Position geht. Sie wollen Gott gefallen und den Menschen. Du kannst nicht Gott und den Menschen gefallen. Du musst dich entscheiden, wem du gefallen willst. Sie geben so viel auf die öffentliche Meinung. Was sagt die Zeitung? Was sagen die Medien? Was für eine Meinung wird jetzt gerade verbreitet? Du musst lernen, gegen die Meinung zu stehen und sagen, mir ist doch egal, was die da bei ihrer Talkshow plappern. Das sind alles sowieso nur Geplappere. Und das bringt nichts. Du, lass doch reden. Aber sie geben so viel auf diese öffentliche Meinung. Was sagt die Politik? Was sagt die Partei? 7000 sind noch übrig geblieben, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. 1. Könige 19, Vers 18. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Das sind die Scheinheiligen. Da heißt es, und sie haben Baal nicht geküsst. Weißt du, so einfach. Du kannst so einfach Götzendiener werden. Du musst nur den Baal küssen, Klicks machen und dann ist es erledigt. Aber sie haben nicht einmal das gemacht. Aber sie haben auch ihren Mund nicht aufgemacht. Für den Elia. Sie haben ihren Mund nicht aufgemacht. Sie verhielten sich neutral. Was geht mich das an? Sie wollten sich selbst nicht in Schwierigkeiten bringen. Sie wollten selbst nicht unnötig Ärger haben. Sie wollten selbst keine Schmach und Schande auf sich nehmen. Da muss doch so ein Ausländer kommen, Simon von Kyrene, der dem Heiland das Kreuz trägt. Viele Zuschauer, die am Rand standen, am Wegesrand standen, haben gesehen, wie Jesus auf der Via Dolorosa zusammenbrach und nicht mehr konnte und stöhnte und seufzte. Hätten sie zugehört, darf ich, Herr Jesus, dir helfen? Nein, keiner. Da musste der Römer, dieser römische Soldat, einen Ausländer, einen Bauern zwingen. Du, hilf dem Mann. Der nicht einmal wusste, was da passiert, um was es geht. Der kam nur vom Acker vorbei und hat Jesus das Kreuz getragen. Wo sind die Menschen, die Jesus sein Kreuz tragen, helfen? Die sehen alles. Ach, na, Heiland, bitte. Oh Gott, segne den armen Jesus jetzt. Der muss so viel leiden für mich und meine Sünden. Sie haben es nicht öffentlich sich zu Gott bekannt. Sie standen nicht hundertprozentig hinter Gott, hinter Jesus, hinter der Sache Gottes. Sie sind nur Mitläufer gewesen, fromme Zwerge. Und die sind alle namenslos geblieben. 7000. Kein einziger wird erwähnt mit Namen. Und immer wenn die Bibel keinen Namen nennt, das sind das Nullen. Nix, gar nichts. Verstehst du? Die haben keinen Namen bekommen. Sie haben keine ganze Sache mit Gott gemacht. Was sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 30? Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Radikal, furchtbar. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Es gibt so viele Christen heute, die mit dem Abfall, mit der Verweltlichung und so weiter nicht einverstanden sind. Die sehen das Übel, sie sehen das Verderben, aber sie machen ihren Mund nicht auf. Es gibt so viele Christen, die küssen die Götzen. Einfach sind neutral. Sie bekennen sich nicht öffentlich zu der Wahrheit, nicht öffentlich zu Jesus, zu gar nichts. Ja, ja, zu Hause, im Kopf. Aber Gott will keinen Kopfglauben haben oder stillen Glauben. Wo sind sie? Und meistens kommen sie so zu spät, da ist der Zug abgefahren. Verstehst du, manche möchten gesegnet werden, aber der Herr Jesus ist gekreuzigt. Und da muss Josef von Arimathäa und der Nikodemus, die sind auch so stille im Lande gewesen. Die waren sogar im Hohen Rat. Im Hohen Rat, als Jesus verurteilt wurde, waren sie da. Sie haben nicht gesagt, Kaiphas, ich bin nicht dagegen. Da wären schon zwei gewesen, Josef von Arimathäa und der Nikodemus. Die hätten ihre Stimme erheben können. Aber nein, was haben sie gemacht? Geschwiegen. Und dann haben sie gemerkt, guck mal, der ist gekreuzigt worden. Der ist nicht gegen Rom aufgestanden. Der hat nichts gemacht. Und dann sagen sie zum Pilatus nachher, wir wollen den Leichnam Jesu noch abholen vom Kreuz. Also wenigstens da. Aber was willst du mit deiner Leiche Jesu? Gut, ist gut, dass es noch wenigstens die Stille im Lande gibt. Die sind auch noch sowas Nützlichem gebräuchlich. Aber die haben ein schlechtes Gewissen gehabt. Wir wollen Jesus vom Kreuz abholen, abheben, wegnehmen. So, viele Zwerge, Scheinchristen, Mitläufer, sie wollen sich keine Feindschaft einhandeln, nicht unbeliebt werden, gut angesehen werden in der Verwandtschaft, nochmals zum Kaffee eingeladen werden, beim nächsten Geburtstag. Verstehst du? Ja, sind liebe Menschen. Aber solche Menschen sind im Reich des Teufels ja nützlich, nicht gefährlich. Das, du kannst glauben. Sie bedrohen die Baalspriester nicht. Aber der Elia, der radikal angeht und sagt, ist Gott Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Entschieden sein. Wer nicht wagt, gegen den Zeitgeist aufzustehen, die Lüge bloßzustellen, dem Teufel das Handwerk zu legen, der ist ein Zwerg. Und es ist gefährlich. Und solche Zwerge sind in deiner Umgebung, überall, in der Gemeinde, unter den Christen. Die gehen ein und aus. Weißt du, die finden schon ein Schlupfloch wieder raus und rein. Die Zwerge. Weißt du, auch wenn man über das Unrecht jammert und so weiter, die Zwerge sagen, ja, das stimmt, das ist wahr, das ist furchtbar. Ja, da müssen wir was tun, was unternehmen, radikal werden. Aber die machen es nicht und die unterstützen dich nicht. Wenn du das machst, dann stehst du plötzlich Mutterseelen allein. Ja, glaub mir das. Jesus, die Wahrheit. Weißt du, er sagt die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Aber die Wahrheit ist unangenehm. Sag doch jemand die Wahrheit. Verstehst du, weißt, was wahr ist. Da musst du entweder ein Narr sein, ein Kind sein oder sonst was. Dann kannst du die Wahrheit trauen zu sagen, dann nehmen sie nicht für voll. Aber sag mal die Wahrheit. Aber die Wahrheit bringt Klarheit. Weißt du, für die Menschen, die in Freiheit leben, die stehen zu der Wahrheit, die bekennen sich zu der Wahrheit und sagen, so ist es, tut mir leid, sorry, ich kann nicht anders. So, denk, wir haben jetzt Lutherjahre, 500 Jahre Reformation, die kriechen alle der katholischen Kirche wieder in den Hintern. Verstehst du? Alle Evangelikalen, die versöhnen sich in dies. Weißt du, wenn Martin Luther heute leben würde, der würde sich im Grab umdrehen. In aller Liebe. Reformation, da haben Tausende ihr Leben gelassen für den Glauben, für die Bibel. Wir wären heute noch Katholiken und würden da den Papst anbeten oder sonst noch wen. Verstehst? Aber er hat es fertiggebracht, dass die Bibel übersetzt wurde, dass das Volk die Bibel bekommen hat. Und jetzt geht man wieder zurück in die liebe Kirche. Und die unterordnen sich alle dem Papst. Glaubt doch nicht, dass der Papst sich den Evangelischen unterordnen wird. Der bleibt Papst. Der oberste Priester. Ja. Und die Götzen und die Götter unterordnen sich nicht. Glaub mir das. Die bleiben das, was sie sind. Ja, aber wir sind Prophetensöhne, haben die Israeliten geschrien und gerufen. Wir sind Prophetensöhne. Wenn sie Prophetensöhne gewesen wären, dann hätten sie gewusst, wer vor ihnen steht. Und was die Sache ist. Aber sie waren nur zum Schein Prophetensöhne. Sie haben die Wahrheit nicht erkannt. Die Prophetensöhne lassen sich nicht sagen hier und meinen, wir haben recht. Wir sind ja Prophetensöhne. Wir lesen die Bibel. Sie wollen andere beraten, andere bekehren. Aber selbst sind sie Zwerge. Verstehst du? Selbst sind sie Zwerge. Wenn man 2. Könige 2 liest, da bemerkt man, dass Elia und seine Diener immer weiter gingen. Sie haben sich an den Zwergen nicht aufgehalten. Sie gehen weiter. Der Elia salbt den Elisa. Und dann geht er weiter. Und auch der Elisa, der kümmert sich nicht um dieses Gesindel da, die nicht wollen, die sich versteckt haben. Oh, jetzt bekehrt euch. Nein! Der geht weiter und macht seine Arbeit, seinen Dienst verrichtet er. Ohne sich von diesen Zwergen beeindrucken zu lassen, eine Notiz von ihnen zu nehmen oder was auch sonst noch. Weißt du? Der Elia ging weiter. Er hat keine Angst gehabt vor den Riesen oder vor den Zwergen, der Ahabe, Isebel. Gewiss, er ist schwach geworden, hat sich in der Höhle verkrochen. Wir Menschen werden schwach, das ist normal. Verstehst du, wenn da niemand hinter dir steht, dich niemand unterstützt, niemand an dich glaubt, niemand für dich betet, ja, in einem Busch dann nachher irgendwo sich verkriecht. Weißt du, er hat sich in der Höhle verkrochen, weil er Angst um sein Leben gehabt hat. Weißt du, das ist menschlich, jeder Mensch hat Angst um sein Leben und kämpft um sein Überleben. Jeder Mensch macht dir gar nichts vor, auch nicht der voll vom Heiligen Geistes und überquillt. Auch der hat Angst. Und dann sagt der Heiland, der allmächtige Gott, Elia, du hast noch einen Dienst. Hier ist Speise, stärk dich. Und Gott möchte dich stärken in der Krise, in deiner Glaubenskrise. Und die meisten Leute erleben Glaubenskrisen, weil sie nicht die Unterstützung bekommen, die sie bekommen sollten. In der Schweiz ist das passiert, Anfang des letzten Jahrhunderts. Dann ist ein Prediger, der ist so frustriert, so entmutigt. Der war, wusste von Gott, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und so weiter. Und Gott hat gesagt, du wirst etwas aufbauen für mich, du wirst das tun. Und er wusste auch, wer ihn unterstützen sollte, aber er hat nicht gebettelt, er hat Gott vertraut, Herr, wenn es deine Sache ist, leg dem Mann oder so den Leuten aufs Herz, dass sie mich unterstützen für die und die Sache, die du mir befohlen hast. Und das ist nicht passiert, der ist pleite gegangen, musste Konkurs anmelden oder die Sache einfach wurde versteigert. Und er hat einfach gesagt, Gott, ich quittiere den Dienst, ich mache nicht mehr mit. Weißt du, ich bete, ich kämpfe, ich zerarbeite mich, weil ich mache so viel. Und die dir mithelfen sollten, denen du aufs Herz gelegt hast, die die Mittel dazu hätten, die ziehen sich zurück, lehnen sich da im Schaukelstuhl und so weiter. Er hat seinen Dienst quittiert. War so mutlos, sehr entmutigt. Und eines Tages predigt ein junger Bruder, und erzählt seine Geschichte, dass es ihm auch so ging, dass er auch so am Ende war. Aber er hat gesagt, ich habe dem Herrn vertraut. Ich habe meinen Glauben gehalten. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und wenn die nicht geben, wird Gott andere finden. Und siehe da, ich stehe heute hier. Und dann sagt der Bruder, ich möchte deinen Glauben wieder haben. Kannst du für mich beten? Verstehst du? Deinen Glauben. Ich stehe hier. Und Gott salbt Leute. Gott segnet Menschen. Weißt du, achte darauf. Schau nicht, was die Menschen machen. Oder, weißt du, manchmal lässt der Teufel dich richtig in den Patsche hineinfallen, dass du entmutigt bist, niedergeschlagen, schwach geworden bist, hast den Knopf verloren. Weißt du, dass wir nicht mehr weiter können und dass es nicht mehr weitergeht. Damals im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert gab es die Bibelkolporteure, die Bibel so verkauft haben unterwegs. Die sind unterwegs gegangen und haben Bibel verkauft. Und dann geht jetzt der Bruder durch den Zuchtabteil von Abteil und fragt, möchten Sie eine Bibel haben? Ich bin ein Bibelkolporteur hier und so weiter. Dann sagt er, was, Bibel? Wer liest es heute noch? Und dann sagt er, ja, ich kaufe Ihnen ab. Was kostet der ganze Koffer? Und er kauft den ganzen Koffer ab. Und der Bruder freut sich jetzt. Oh, jetzt habe ich sogar dem Spötter einen ganzen Koffer Bibel verkauft. Was macht der Spötter? Dreht das Fenster vom Zug runter und schmeißt den ganzen Koffer raus. Der Bruder ist entmutigt. Sagt, und das, ich habe Gott gedient, ich habe für Gott gearbeitet. Herr, was soll's? Weißt du, Kinder Gottes, Diener Gottes werden entmutigt. Und es ist gut, dass sie entmutigt werden, damit sie nicht sagen, ich habe es gemacht. Verstehst du? Nicht. Dass sie sich was einbilden. Und so weiter. Der war so mutlos. Er sagt, guck mal, lieber Gott, das ganze Paket von Bibeln, es sind Jahre vergangen. Dann steht in der Schweiz, in Zürich, in einer Großevangelisation, da predigt ein Mann, und da heißt es, heute spricht ein dynamischer Evangelist. Er hieß Alexander, Familiennamen. Und so weiter. Der spricht heute hier und so weiter. Und dann mitten in der Predigt seiner Rede sagte, ich möchte dem Mann danken. Ich war lebensmüde. Ich lag auf den Gleisen und wartete, bis es Schnellzug kommt. Und so weiter. Und da kam kein Schnellzug. Ich liegte im Koffer, auf dem Boden, und ich sehe den ganzen Koffer. Und wenn du einen Koffer siehst, am Bahndamm, bist auch neugierig. Und hat er verpasst diesen Zug, verstehst du, dass er sich das Leben nimmt und macht den Koffer auf. Und ein ganzer Koffer voll Bibel. Dank der liebe Gott. Das ist aber ein Wunder, dass gerade hier in der Wildnis, wo kein Mensch ist, dass ein Koffer für mich hinterlegt wird. Er liest die Bibel und bekehrt sich, wird ein Diener Gottes, hat die Bibelgesellschaft gegründet, später die Bibelgesellschaft geleitet und so weiter und war ein brennender, feuriger Evangelist, dieser Alexander. Und für Gott gewirkt. Weißt du, so arbeitet Gott. Und der Bruder sagt, weißt du, dieser Bruder war schon ein bisschen runtergekommen, Bart gewachsen, nicht mehr richtig gepflegt, entmutigt. Weißt du, entmutigte Menschen lassen sich gehen. Und er lässt sich gehen. Und dann sagt er, wann war das? Wo war das? Da und da. Und sagt er, da habe ich meine größte Krise, meine größte Pleite erlebt. Der Mann hat hier die Bibel rausgeworfen zum Fenster. Und dann sagt er, Gott, ich weiß, du machst keinen Fehler. Du machst keinen Fehler. Wäre die Bibel nicht dort, wäre Alexander tot. Aber die Bibel lagen dort. Die Gnade Gottes. So bleibe Gott treu. Noch ein paar Worte Gottes ganz schnell. Jeremia Kapitel 1, Vers 17. Und ich möchte dir das zurufen. Vielleicht irgendjemand hört es und irgendjemand braucht es. Da heißt es so, gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Das ist zu Jeremia, sagt der Herr. Predige alles, was ich dir gebiete. Mach, schier dich nicht, frag nicht daran, erschreck nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht vor ihnen dich erschrecke. Erschreck nicht. Weißt du, genau das ist Glaube. Entweder du wirst erschreckt oder du erschreckst die anderen. Du hast es in der Hand. Schau nicht auf die Zwerge oder auf die Riesen. Pfeif auf die. Pfeif auf die. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer machen, in dem ganzen Lande. Wieder die Könige von Juda und wieder die Großen, wieder die Priester und wieder das Volk des Landes und so weiter. Sie werden mit dir streiten und so weiter, aber ich gebe dir einen Dickschädel. Steht so in manchen Übersetzungen. Und ich will dich erretten, spricht der Herr. Das ist die Geschichte auch Elias. Geschichte der Gläubigen. Ich will dich stark machen. Entweder du erschreckst dich vor ihnen oder sie erschrecken sich vor dir. Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand. Dein Glaube ist es. Deshalb musst du sagen, ich fürchte mich nicht. Ja, sag die Wahrheit und du hast Feinde, aber die Feinde hast du in deiner Hand. Verstehst du? Sag die Wahrheit. Du wirst Widersacher bekommen, aber die Wahrheit lebt weiter, trotz des Widerspruchs. Wahre Kinder Gottes können nicht neutral bleiben. Sie sind keine Diplomaten. Sie können nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder Satan, entweder der oder dieser. Wer Gott dient, der wird früher oder später immer wieder anecken. Wer Gott dient, der provoziert seine Umgebung, der wird bemerkt, der fällt auf, ein Frommer ist unter uns. Und wir wissen nicht einmal, wer das ist. Ja, das kleinste Licht hält die dunkelste Dunkelheit auf. Echte Gläubige stören den Frieden der Ungläubigen. Weißt du, die können nicht mehr schlafen. Da nützen die Schlaftabletten nichts mehr. Und die sind vor allem den lauen Christen sogar unangenehm. Den Zwergen, den lauen Christen. Aber sie halten die Fäulnis auf. Wahre Gläubige, sie decken das Unrecht auf. Sie sagen, das ist so. Und denen kostet manchmal der Kopf das dabei. Wahre Gläubige, sie sind dem Volk Gottes ein Segen, weil sie zu dem stehen, was Gott sagt, was Gott will, was Gott tut. Die Halberlösten, diese 7000, diese ganzen Prophetensöhne sind nur reif für den Kirchhoffrieden. Sie verdecken den echten Glauben, sie verdunkeln, sie betrüben das Licht sogar noch, dass das Licht nicht richtig durchkommt. Wegen ihnen kann Ahab und Isebel machen, was sie wollen. Wegen ihnen, weil sie nicht aufstehen und sagen, nein, das ist nicht so. Der Nabat, der bekommt sein, der behält sein Weinberg, und das wird kein Kohlgarten werden. Weißt du? Aber nein, was machen die? Die ganzen 7000, sie loben sogar noch den König und halten sogar Predigten. Ja, ich kenne evangelische Predigten, Prediger, die haben zum Geburtstag von Adolf Hitler Reden gehalten. Gott segne unseren Führer. Ja, sie loben und ermutigen, sich gegenseitig im eigenen Saft zu schwören. Und sie lassen das Volk Gottes vor die Hunde gehen, die 7000. Was wäre der Elia geworden, wenn da wenigstens noch drei andere aufgestanden wären? Wie der Elisa und der Jehu und der Hazael. Aber die waren zu weit weg. Elia wurde entrückt und 2. König, Kapitel 2, Vers 12 noch. Da sagt Elisa, mein Vater, mein Gott, Wagen Israels, seine Reiter. Der Mann Gottes ist weg. Wer wird jetzt für uns kämpfen? Wer wird für uns streiten? Mein Vater, wer wird mich ermutigen? Plötzlich merkst du, die Heiligen haben abgenommen. Und wenn ich ehrlich angucke, die Geschichte, immer mehr Heilige, immer mehr Gläubige, immer mehr gottesfürchtige Menschen werden weggerafft. Sterben weg. Und die Jugend, die kommt, die hat gar keine Ahnung von dem, was passiert und passieren soll, was Gott vorhat. Weißt du, die sind nicht entschieden, die tun nur so. Die haben keine Basis in aller Liebe. Ich liebe die Jugend und ich bin dafür. Aber diese Leute sind durchs Internet und sonst vieles andere mehr versaut und vermurkst und vermagst. Wo sind die Helden? Ich habe noch 7000. Weißt du, aber ich sagte eines, wenn das etwas Schreckliches passiert und ich möchte nicht, dass was Schreckliches passiert, aber es wird was Schreckliches passieren. Dann werden viele aufwachen, auch viele Christen. Da war, Jemand kam in unser Gottesdienst, als hier an Weihnachten der Anschlag hier auf dem Breitscheidplatz war. Und dann schrieb sie mir, ich kam nur aus Angst in deine Versammlung, weil ich Angst hätte, es könnte mir passieren oder es hätte mir passieren können. Und jetzt ist die Angst wieder vorbei, kein Terroranschlag mehr und die Leute sind auch nicht mehr da. Verstehst du? Die Leute müssen Angst haben. Ich werde nie vergessen, ich in Heilbronn, dort gibt es ab und zu mal Erdbeben. Da ist ein Erdbeben, da stehen die Leute vor der Tür, ich schlafe noch, verstehst du, oder bereite mich auf meine Predigt. Und dann frage ich vom Fenster runter, was wollt ihr? Ja, wir wollen den Gottesdienst, der Herr kommt bald. Habe ich gesagt, wieso? Habe ich nicht gemerkt. Ja, die Erde hat gebebt. Verstehst du? Lass doch die Erde mal wackeln. Und die Erde wird wackeln wie ein Trunkener. Da werden so manche Zwerge aufwachen. Entrückung ist nicht Einsammeln von Frommen und so weiter. Es ist nicht ein Siegespreis, ein herrlicher Ausgang. Nein, es ist, der Kampf geht weiter. In der unsichtbaren Welt. Verstehst du, die Erlösung geht weiter. Elia ist auf dem Karmel und er unterhält sich mit Jesus über den Ausgang der Dinge, was jetzt am Karfreitag passiert. Und Ostermorgen. Und ihr Lieben, wir wollen nicht stehen bleiben bei Karfreitag und all das, was in dieser Karwoche geschieht nacheinander. Wir wollen einfach wissen und sehen, dass der Palmsonntag in einem Ostermorgen endet. Er lebt! Halleluja! Mein Jesus, ja, er lebt! Ich bin sicher, dass er lebt. Vater, ich danke dir, dass du Jesus geschenkt hast und dass wir uns nicht bei diesem Palmsonntag aufhalten dürfen, bei diesen Heuchlern und Leute, die nur jubeln, Hosianna, und nachher ein paar Tage später Kreuzige ihn rufen und den Falschen wählen, anstatt dich, Herr Jesus. Aber ich danke dir, dass es ein Ostermorgen gibt. Und wir werden auferstehen und wir werden dich sehen, wie du bist in Herrlichkeit. Halleluja. Jesus lebt. Mein Jesus lebt. Halleluja. Herr, segne all die, die irgendwo schwach sind. Segne die kleinen Zwerge. Herr, ich liebe sie auch trotzdem. Auch, Herr, wenn sie sich verkriechen, sich nicht outen. Ich weiß, wie ich das gewesen bin, wie schwach ich war, bis du mich erfüllt hast mit dem Heiligen Geist. Ich war der größte Feigling. Ich konnte reden, aber ich habe meinen Mund nicht aufgekriegt, weil du meinen Mund öffnen musstest. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du das auch meinen Brüdern und Schwestern diese Gnade schenkst. Amen.